SWR 2 Tandem.
Vor bald 40 Jahren, am 13. Oktober 1977, entführten palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine Landshut auf ihrem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Nach 5 Tagen erreichte die Maschine die somalische Hauptstadt Mogadischu. Ziel der Entführer war es, inhaftierte Terroristen der Roten Armee-Fraktion in Deutschland freizupressen. SWR 2 sendet dazu heute eine Reihe von Beiträgen. Unter den Passagieren ist auch die damals 19-jährige Diana Müll aus dem hessischen Gießen. Was sie erleiden musste, hat sie vor Studenten der Justus-Liebig-Universität Gießen erzählt. Keine einfache Begegnung. Diana Müll hatte damals in der entführten Maschine mit ihrem Tod gerechnet und sie teilt bis heute die Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, den Forderungen der Terroristen nicht nachzugeben. Ein Gespräch von Diana Müll mit Studenten heute, aufgezeichnet von Hans Rubinich.
Alle sind sich dessen bewusst, dass Hartbleiben und ein Handstreich auf die Maschine auf dem Flugplatz von Dubai möglicherweise den Toten gefährdet, wenn sie die Stimme des Volkes,
also wenn das nicht weggegangen wäre, ich glaube, dann hätte ich mich auch umgebracht. Diese Verfolgungswahn, der hätte mich umgebracht. Ich habe gedacht, ich sterbe mit 19. Mhm. Und jetzt bin ich 50 geworden und jetzt bin ich 58. Schätzchen. Jeder Tag, den ich jetzt nach meinem 19. Lebensjahr gelebt habe, ist gut. Und egal, was kommt.
Diana Müll, Passagierin der entführten Lufthansa-Maschine Landshut.
Wir haben uns ja auch bei der Landshut-Entführung im Seminar auch diese Frage gestellt. Also wie hättet ihr entschieden? Oder ist es aus eurer Sicht wirklich richtig gewesen, wie der Staat entschieden hat? Und wir hätten eigentlich vorher gesagt, okay, man muss hart bleiben, der Staat muss hart bleiben. Aber letzten Endes, wenn man da drinnen sitzt, dann verändert man seine Perspektive. Und das ist ja menschlich gesehen auch nochmal eine Reife. Also dass man sagt, okay, ich habe meine Meinung darüber vielleicht verändert, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich die Opfer gehört habe dazu.
Kathi Schneider, Studentin.
Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, der muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist.
Bundeskanzler Helmut Schmidt, 2,5 Jahre vor der Entführung der Lufthansa-Maschine am 24. März 1975.
Die Geiseln von Mogadischu sind frei. Wir sind dankbar dafür, dass Menschen mehrerer Nationen und Bürger unseres Landes diese brutale Entführung überlebt haben. Die Bundesregierung, meine Damen und Herren, hatte in diesem Fall nur scheinbar eine Wahl. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die 11 terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen und hätten neue schreckliche Mordtaten begangen.
Regierungssprecher Klaus Bölling am Tag der Befreiung der Landshut im Deutschen Bundestag. Deutschland im Herbst 1977. Terroristen der Roten Armee-Fraktion erschüttern die Republik seit Jahren mit Terrorakten. Es gelingt zwar, die Führungsriege festzunehmen, doch Mitglieder der sogenannten zweiten Generation machen weiter. Sie entführen den Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Ihre Forderung, die in Deutschland inhaftierten Top-Terroristen der Roten Armee-Fraktion sollen freigelassen werden. Andernfalls wird Schleyer erschossen. Die Bundesregierung geht darauf nicht ein. Daraufhin entführen palästinensische Terroristen eine Lufthansa-Maschine mit 86 Passagieren. Darunter die damals 19-jährige Diana Müll. Was sie erleiden musste, darüber berichtet sie heute Studenten der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Für die Passagiere im Flugzeug sei es von Anfang an klar gewesen, so Diana Müll, Bundeskanzler Helmut Schmidt würde niemals auf die Forderungen der Flugzeugentführer eingehen und die RAF-Terroristen in Deutschland freilassen. Auch wenn damit das Leben der Flugzeugpassagiere in Gefahr gewesen sei. Die Studierenden können das kaum nachvollziehen, wollen es genauer wissen, wie etwa der Student Daniel Mayer.
Diana, genau da anknüpfend, du standst ja unter einem immensen Druck, ja, unter einer ständigen Todesangst. Versuch dich mal in die Lage der 19-jährigen Diana zu versetzen. Bist du damit einverstanden, dass Helmut Schmidt zur damaligen Zeit dass er die Terroristen nicht freilässt, auch wenn das deinen Tod bedeutet hätte.
Ich glaube, es gibt immer viele, die mir das nicht so ganz glauben, ne? Gabi, damals die Stewardess, hat auch eine Ansprache gehalten und hat dem Schmidt ja auch eine Nachricht zukommen lassen, ne? Dass das Leben so vieler Menschen in Deutschland nichts mehr wert ist. Natürlich hat sie recht, aber ich habe immer dem Helmut Schmidt auch recht gegeben. Weil ich über Jahre mitgekriegt habe, was diese Bande angestellt hat.
Auch wenn das dann bedeutet, dass die Entführer dann wahrscheinlich alle umgebracht hätten oder in die Luft gesprengt hätten.
Ja.
Das war dir dann schon klar?
Das war mir klar.
Und du findest es auch richtig. Also das habe ich jetzt rausgehört.
Oder? Ich war davon überzeugt, dass Helmut Schmidt das Richtige tut.
Ist es auch deine?
Ja, doch. Und da habe ich auch eigentlich nie dran gerüttelt. Ich hatte halt einfach für meinen Teil gehofft, dass es einen anderen Weg gibt. Weil ich muss mir darüber keine Gedanken machen, ob ich das richtig finde oder nicht. Der Helmut Schmidt hatte keine andere Wahl. Der konnte nicht.
Mich hat auch vor allem interessiert, wie man das aufgearbeitet hat. Also ob man da erstmal in diese Verdrängungsphase kommt und jahrelang sagt, okay, ich schiebe das weg. Oder wie sind Sie damit umgegangen?
Umgegangen bin ich damit sehr, sehr schwer. Aber da haben Sie schon recht. Das war genau so. Ich habe das erstmal verdrängt. Und das konnte ich sehr gut. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwelche psychischen Probleme kriege. Und das kommt so schleichend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und zwar fing das bei mir an, wenn ich im Bett lag und habe aus der Tür geguckt, dann habe ich in den Flur reingeguckt. Und im Flur war oben so eine Klappe für den Dachboden. Und auf einmal bin ich nachts wach geworden, habe aus dem Bett geguckt mit Blick in den Flur. Und dann habe ich gedacht, da war doch gerade ein Geräusch da oben an der Klappe. Dann habe ich gedacht, wenn da oben jemand auf dem Dachboden ist, was passiert denn jetzt gleich? Geht jetzt gleich die Klappe auf? Auf einmal kommt die Leiter runter, dann kommt jemand. Und so nahm das kein Ende. Das wurde immer schlimmer, immer stärker. Dann kam die nächste Stufe ist, dass du, während du das denkst, kriegst du Herzrasen, Panikattacke und kalten Schweiß. Aber so schweißgebadet, dass du wirklich, du musst aufstehen, du kannst das gar nicht mehr anlassen. Ne? Ich hatte hier überall richtige Pfützen auf der Haut. Ne? Und dann kam die nächste Stufe, Kopfkissen genommen, Autoschlüssel aus dem Haus gerannt. Nachts um 4, nachts um 3, also alle möglichen Zeiten. Ne? Und bin zu meiner Freundin gefahren. Ich hatte damals eine sehr gute Freundin, die hat gesagt, egal wann, du kannst immer klingeln. Und glaub mir, ich lag oft bei dir auf dem Sofa.
Das heißt, der normale Alltag war gar nicht mehr möglich.
Der musste möglich sein. Und später dann, die nächste Stufe war dann, dass ich mich ins Auto gesetzt habe. Da kam ich aus einer Diskothek mit einer Freundin. Und damals hatte ich einen Zweitürer. Und dann habe ich zu ihr gesagt, huch, jetzt war ich aber erschrocken. Ich habe gedacht, da sitzt einer auf der Rückbank. Dann habe ich angefangen, in meiner Wohnung alle Schranktüren aufzulassen. Und das habe ich gar nicht gemerkt. Dann kam eine Freundin und hat gesagt, sag mal, Diana, wieso stehen bei dir alle Schranktüren auf? Sag ich, echt, alle? Da sagt sie, ja, alle. Auch die vom Arzneischrank, ne? Da habe ich gesagt, du, ich habe immer Angst, dass da irgendwie einer im Schrank sitzt und der kommt da raus. Da hat die gesagt, was hast du? Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt und hier Schluss. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem passenden Therapeuten. Da hat eine Stunde 100 D-Mark gekostet.
Gab es noch keine Krankenkasse, die das dann übernommen hatte?
Nein, die haben zu mir, ich habe das natürlich bei der Krankenkasse geltend gemacht. Und dann haben die gesagt, nein, also damit hätten sie nichts zu tun, das ist höhere Gewalt. Also auf gut Deutsch, ja, sind sie selber schuld, wenn sie sich entführen lassen. Und das Gleiche hat die Lufthansa auch gesagt. Und die Lufthansa hat die Kosten auch nicht übernommen. Und dann habe ich einen Job angenommen, noch nachts in der Diskothek. Und dann habe ich das 3 Jahre lang abgezahlt.
Seit einigen Monaten beschäftigen sich die Studenten der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit der jüngsten Geschichte der Bundesrepublik, mit den Terroristen der Roten Armee-Fraktion. Eine Zeit, von der sie weder in der Schule noch in ihrem bisherigen Studium etwas gehört hatten. Und nun haben sie 1000 Fragen, wie etwa die Studentin Anna Gonzales.
Und dann war ich erstmal geschockt. Das wusste ich nicht mit den RAF-Terroristen. Ich musste mich erstmal festhalten und dann habe ich recherchiert. Auch mit der Landshut, das war ja unser Referat. Da habe ich nächtelang durchgemacht und Sachen herausgefunden, die ich vorher gar nicht wusste und auch nie gedacht hätte, dass es noch mal passieren würde.
Diana Mülls Geschichte beginnt mit einer Urlaubsreise.
Ich hatte da an so einer Spaßmisswahl teilgenommen. Und da war der erste Preis damals eine Woche Mallorca. Und das war natürlich für damalige Verhältnisse ein super Gewinn. Ne? Und dann war das so, dass die ganzen, die im Jahr da gewonnen haben in der Diskothek, die trafen sich am Frankfurter Flughafen und sind dann nach Mallorca geflogen. Und das ist wirklich hart mit 10 bis 12 verrückten Frauen in dem Alter. Oh wei, oh wei. Und dann sind wir zurückgeflogen und dementsprechend war die Stimmung natürlich auch an Bord. der Geschäftsführer von der Diskothek, der musste uns zum Flughafen bringen. Der hat gesagt, es wäre eine Katastrophe gewesen. Die eine Hälfte war noch nicht da, die andere Hälfte lag am Strand. Der hat gesagt, der ist immer im Kreis gelaufen, die andere Hälfte saß irgendwo an der Theke und hat gesagt, wir gehen jetzt nicht heim, es ist so schön hier, nein, wir bleiben hier. Der hat gesagt, wie verrückte Hühner. Der hat uns nur eingefangen, ne? Und somit sind wir auch zu spät zum Flughafen gekommen. Und eigentlich wäre die Maschine von damals, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der ist ja wirklich...
Ich wäre die schon weg gewesen.
Eigentlich, also heute... ist das nicht mehr denkbar. Wenn heute die Türen zu sind, sind sie zu. Aber der Diskothekenbesitzer, der hat damals sehr, sehr viele Tickets gekauft und der hatte halt auch eine gute Lobby, ne? Und der hat gesagt, wenn ihr die Türen jetzt nicht aufmacht, kaufe ich keine Tickets mehr. Und dann haben die gesagt, okay. Und dann haben sie uns da noch reingestopft. Ach, was waren wir so glücklich. Haben das auch da drin natürlich wieder gefeiert, klar, ne? Und war wieder ein Grund zum Feiern. Oh, das war aber super, jetzt haben wir das noch geschafft. Und dann das.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. Zur Stunde gibt es noch keine Klarheit über das Motiv, nicht einmal über die Zahl der Luftpiraten. An Bord sind 86 Passagiere, überwiegend Urlauber und die fünfköpfige Besatzung. Bei der Nachrichtenagentur Reuters in Beirut ging am Abend die Erklärung einer bisher unbekannten Organisation ein, in der es hieß, die Aktion solle den Forderungen der Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer Nachdruck verleihen.
Flugzeuge wurden damals selten entführt. Bei der Lufthansa war es damals die vierte Entführung. Den Passagieren der Landshut wird daher nur langsam klar, was die Entführer vorhaben.
Ich glaube, wir waren gerade so eine Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs. Dann sind die aufgesprungen und dann haben die da wie wild rumgeschrien und mit der Pistole rumgefuchtelt. Also im ersten Moment denkt man wirklich, das ist ein schlechter Scherz. Also erstmal habe ich gedacht, hä? Sind die bekloppt? Wie führen die sich hier auf, so, ne? Das Pärchen saß neben uns und die sind aufgesprungen und sie läuft vorne weg und er mit der Pistole hinterher. Sie hatte eine Handgranate, das konnte ich aber in diesem Moment nicht sehen. Ich habe gedacht, das ist ein Ehekrach.
Sie haben ja noch gar nicht an Entführung gedacht. Wann war denn so der Umschwung, also der gedankliche, wo Sie wussten, okay, das ist jetzt
das
kein
kam,
Spaß mehr.
Das kam relativ, ja, das kam relativ schnell. Die sind dann, wie die alle vier praktisch vorne waren in der ersten Kabine, da hat die Stewardess zur Seite geschubst, ne, und hat über das Mikrofon halt laut Anweisungen gegeben. Und dann haben sie erstmal einen Vorhang vorgemacht. Damals war ja auch das Cockpit noch offen.
Ja, wir waren wahnsinnig schockiert über die ganze Situation. Die erste Frage, die uns kommt, wie bewertest du denn die Reaktion der damaligen Regierung? Bist du der Meinung, man hätte diese ganze Entführung schon vor Mogadischu beenden können?
Das kann ich natürlich zum Nachhinein nicht mehr sagen. Und aus der Maschine heraus war ein Bild ja gar nicht möglich, weil wir erstens mal gar nicht wussten, dass uns jemand hinterherfliegt. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich war 19. Ich habe ja gedacht, keiner weiß, wo wir sind. Natürlich denkt das keine, die 60 ist. Die sagt sich, ah ja, die wissen das schon alle und die werden schon irgendwas unternehmen. Aber ich habe gedacht, mein Gott, wer kümmert sich um uns? Bis wir dann erfahren haben, dass die Insassen aus Stammheim freikommen sollen, das wusste ich. Dass die deutsche Regierung niemals, niemals diese Verbrecher aus dem Gefängnis lässt.
Wann wurde dir klar, dass es sich um RAF-Terroristen handelt?
Och, das war ganz schnell klar. Wie die gesagt haben, die wollen die Insassen aus Stammheim freipressen. Die Namen Enzling, ich meine, das war bekannt. Ah ja, natürlich, absolut schon über Jahre, ne? Und mit 19 sowieso. Man guckt ja mit 15 schon Nachrichten. Also diese Jahre von der RAF, das habe ich schon voll miterlebt. Ne?
Was für Fragen mir durch den Kopf gegangen sind, besonders in die Flugzeugentführung, wie ist das eigentlich passiert? Standen die dort und wie sind die mit den Passagieren umgegangen?
Also wir haben ja nichts zu essen, nichts zu trinken 5 Tage. Du fällst dann irgendwann in Delirium. Du sackst einfach so weg. Du weißt nicht, wann du geschlafen hast. Du weißt manchmal gar nicht, bist du wach, ist das real? Und nach so vielen Stunden und auch kein Sauerstoff, da baut der Körper so massiv ab. Die Leute, die hingen praktisch. Erst saßen sie im Sessel und nachher hingen die einfach nur noch da drin. Ne? Mhm. Und was dich halt auch richtig, richtig runterzieht, das ist die permanente Todesangst. Das raubt dir alle Kraft. Also die normale Brutalität, die sah so aus, dass der einfach durch den Gang gegangen ist. Und also der ging von vorne, kam der durch den Gang immer stolz, ne, und dann ist er einfach durchgegangen und wenn der dich angeguckt hat, musstest du davon ausgehen, dass er dir den Knauf von der Pistole jetzt ganz brutal auf den Kopf haut. Einfach so. Und das haben die alle vier gemacht, wenn sie durch sind, ne.
Ja.
Nach Zwischenstopps in Rom und Larnaca auf Zypern landet die Maschine in Dubai. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Die Mittagshitze steigt auf 60 Grad. Die Passagiere sind schweißgebadet und halb verdurstet. Mahmoud, der Anführer der Terroristen, will weiterfliegen.
Und dann sollte die Maschine aufgetankt werden. Und dann hat der Tower gesagt, nein, wir tanken die Maschine nicht auf, weil die wollten uns ja am Boden halten, damit die GSG 9 die Maschine stürmen kann. Und dann haben die angefangen zu drohen, dass sie anfangen und die ersten Passagiere erschießen. Und da konnte man sich ein Bild machen, wie die das auch wirklich gnadenlos durchziehen. Ne? Und dann haben die den Pilot, die Stewardess und Gary, das war mein Nachbar, und mich haben die dann rausgesucht. Und dann mussten wir nach vorne und dann haben wir Nummern gekriegt, mussten uns vor dem Mahmoud hinknien. Und dann hat er uns Nummern gegeben und hat gesagt, ihr setzt euch jetzt wieder hin und ich rufe euch gleich zum Erschießen. Und ich weiß noch, dass der Gary, der neben mir saß, der hatte eine Nummer vor mir. Das war ganz, ganz, ganz grauenhaft. Und dann haben sie mit dem Gary angefangen, die Nummer aufzurufen. Und dann musste der aufstehen, musste nach vorne gehen. Und man hat dem wirklich nachgeguckt, man wusste, den sehen wir jetzt nie mehr wieder. Und dem seine Verlobte saß neben mir. Wir saßen zusammen. Also das war so schlimm. Die hat geschrien und dann kam der Mahmoud und dann hat er die angeschrien, soll aufhören zu heulen. Ne? Wenn einer von uns heult, ist er der Nächste. Oh. Und dann ist er nach vorne und dann haben die den Vorhang zugezogen und dann haben wir nur noch alle auf den Schuss gewartet. Ne? Und dann ist was ganz Makaberes passiert. Dann ist der Gary zurückgekommen und wir haben dann keinen Schuss gehört. Dann ging der Vorhang auf, dann kam der wieder zurück und dann haben wir gedacht, oh Gott sei Dank. Ne? Jetzt haben sie sich's anders überlegt. Ja, und dann haben die ihn beauftragt, mir zu sagen, ich soll nach vorne kommen, ich werde als Erstes erschossen.
Der Mahmoud, der hatte ja auch die Pistole an den Kopf gehalten. Was hast du in diesem Moment, oder an was hast du gedacht?
Ich habe in der Tür gestanden und dann habe ich den Tower dann so reden hören. Und dann hat er mit dem Tower gesprochen und hat zum Tower gesagt, ja, letzte Chance. Und dann haben die gesagt, wir tanken die Maschine nicht auf. Und dann hat er gesagt, gut, dann erschieße ich jetzt Diana 19 aus Gießen. Das waren so die Worte. Und dann kam vom Tower nichts mehr. Und dann stand er da und dann hat er mir die Pistole an die Schläfe gehalten. Und auch ganz komisch, seit Jahren habe ich an dieser Stelle keinen Schmerz mehr. Ist das nicht verrückt? Also, ich kann mir eine Nadel da reinstechen. Das ist irgendwie, da passiert nichts. Das war diese Waffe, die war ganz kalt, die war so eisig. Und deswegen spüre ich heute noch, wenn ich mich drauf konzentriere, diesen Punkt, ne? Ja, und der hat mir die Pistole am Kopf gehalten und die Suhaila Antraves stand neben ihm und hat einen Apfel gegessen. Und dann habe ich nur gedacht, also auch mal ganz kurz, ne, wie kann der Apfel schmecken? Naja, gut, und dann habe ich gemerkt, jetzt wird's ernst. Und dann stand ich an der offenen Tür und draußen schien die Sonne, es war ja eine Hitze wie verrückt. Und gegenüber war so ein Flughafengebäude und da habe ich oben von weit, habe ich dann gesehen, da standen Soldaten mit Maschinenpistolen so im Anschlag, ne. Und dann habe ich da hingeguckt und dann hat er angefangen zu zählen von 10 auf 0. Und dann habe ich gedacht, Mann, du hast nur noch 10 Zeit, musst ganz schnell überlegen, was ist wichtig noch. Und dann habe ich gedacht, gut, erstmal verabschieden. Und dann habe ich mir so im Gedanken ganz schnell die Gesichter von meinen Geschwistern, von meiner Mutter, von meiner Oma, von meinem Opa, die habe ich mir alle so schnell gesehen und Adieu gesagt. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt das Letzte, was will ich als Letztes sehen? Und dann habe ich den Mahmoud angeguckt und da habe ich so im ersten Moment gedacht, ich glaube, der soll sehen, wie er ein 19-jähriges, unschuldiges Mädchen erschießt. Vielleicht bleibt ihm das ein Leben lang im Gedächtnis. Damit muss er leben. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht macht ihm das ja nichts. Ich wusste ja auch nicht, wie viele er schon umgebracht hat. Wir wussten nur, also, der zieht's durch. Ne? Das war ganz klar. Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, dem seine Fresse möchte ich nicht sehen. Für mich hatte der eine richtige Fresse. Richtig brutal, feurig, so richtig viel behaart, ungepflegt. Richtig widerlich, eine Fresse halt, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht das Letzte sein, was du siehst in deinem Leben. Dann habe ich mir gedacht, guck raus, die Sonne scheint, guck in die Sonne. Und dann habe ich nur noch die Augen zugemacht und dann war er auch schon bei null. Das ging alles ganz, ganz schnell, ne? Und dann hat der Tower geschrien, wir tanken auf bei null. Und dann weiß ich nichts mehr. Und dann die Gabi Dillmann, also die damalige Stewardess, hat mir später erzählt. Ich bin einfach umgegangen dann und dann bin ich irgendwann in meinem Sitz wieder wach geworden.
In Mogadischu, am fünften Tag der Entführung, droht Mahmoud, die Maschine in die Luft zu sprengen. Doch dazu kommt es nicht. Eine Spezialeinheit des damaligen Bundesgrenzschutzes, die GSG 9, stürmt in der Nacht das Flugzeug. In einem Schusswechsel sterben 3 der 4 Terroristen. Alle Passagiere überleben. 0:05. 0:05. Nach Diana Mülls Bericht haben die Studenten noch eine Menge Fragen. Viele kommen nach der Veranstaltung zu ihr, wie auch die Studentin Nora Fafa.
Ich finde es sehr bewundernswert, wie du das hier alles so erzählst. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Also das war so, wie als wäre das vor einer Woche passiert und dass du das so kannst. Ich wäre wahrscheinlich jede zweite Minute in Tränen ausgebrochen. Du bist ja auch ein starker Mensch und dass du das so schaffst, das war einfach unglaublich. Das finde ich super toll. Unsere Kommilitonen, die saßen da mit offenem Mund, als die Diana dann wirklich schon erschreckende Dinge erzählt hatte. Dinge, die eigentlich weit weg von einem sind. Und dann auf einmal kommt jemand, der sitzt neben dir und erzählt das so. Eigentlich habe ich mich dann noch gefragt, nach der Entführung, was hast du denn gedacht über die Terroristen, so von denen aus? War das gerechtfertigt, was sie da gemacht hatten?
Nach der Entführung habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr gemacht. Das war dann einfach durch, ne? Aber ich kann mich erinnern, dass der Mahmud in der Maschine schon versucht hat, die Passagiere auf seine Seite zu ziehen. Und denen vermittelt hat, warum da so ist, also dieser Twist da zwischen Palästina und Israel, ne? Und diese Judenfrage und so und diese Geschichte, der hat das schon erklärt. Und das ist wahrscheinlich, genau wie bei der RAF auch, nicht grundlos passiert. Aber das war nur die eine Seite. Wir haben ja die andere Seite nicht gehört.
Und jetzt habe ich noch mal eine Frage zu der Suhaila Andraves. Das war ja die einzige, die noch überlebt hat von den Terroristen. Und sie wurde zwar zu einer sehr langen Haft verurteilt, war dann aber letztendlich nur 4 Jahre oder 5 im Gefängnis von 20 oder 25. Mhm. Wie empfandest du das?
Das ist ein Schock. Das war ein wirklicher Schock. Also,
die Frau war ja auch richtig grausam.
Ja, die war richtig schlimm. Richtig schlimm.
Das Gericht in Somalia verurteilt die überlebende Terroristin zunächst zu 20 Jahren Haft. Doch ein halbes Jahr später wird sie in den Irak abgeschoben. In den nächsten Jahren heiratet sie, wechselt oft den Wohnort. Schließlich gewährt ihr die norwegische Regierung 1991 politisches Asyl. 3 Jahre später spüren sie deutsche Fahnder auf. Sie kommt nach Deutschland. 1995 kommt es zum Prozess. Diana Müll sagt als Zeugin aus. Ihre Mutter begleitet sie. In einer Verhandlungspause begegnet sie ihrer ehemaligen Peinigerin.
Ich habe ja gesagt, ich habe die immer so ein bisschen verglichen. So KZ-Wärterin oder sowas in der Art. Ne? Dann kam sie so auf mich zu und habe ich gedacht, oh Gott, lauf nicht durch. Das könnte eng werden. Ne? Und habe zu meiner Mutter gesagt, ui, wenn sie jetzt kommt, ich glaube, ich drehe ihr die Krücken weg. Und meine Mutter hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Die hat gesagt, um Gottes Willen, mach dich nicht unglücklich, das kannst du nicht machen. Da habe ich gesagt, ich kann alles. Natürlich kann ich das.
Die Terroristin Andraves knebelte auch die Passagiere.
Und ich hatte das große Glück, dass es bei mir jetzt nicht ganz so schlimm war. Aber ich habe oft mit meiner Freundin gesprochen, die ein paar Reihen weiter weg saß, also danach. Der liefen die Tränen, die minutenlang die Tränen. Die hat gesagt, die Hände waren beide schwarz. Sie hat wirklich Angst gehabt, dass sie ihre Hände verliert. So schlimm haben die geknebelt.
Das Gericht verurteilt Andraves Suhaila zu 12 Jahren Haft. Nach 2 Jahren wird ihr erlaubt, ihre Strafe in Norwegen zu verbüßen. Und wieder 2 Jahre später entlässt sie die norwegische Regierung vorzeitig aus der Haft. Aus gesundheitlichen Gründen, wie es heißt. Diana Müll ist heute Mutter einer erwachsenen Tochter und betreibt ein Kosmetikstudio in Gießen. Mogadischu hat sie nicht vergessen. Die Therapie damals habe ihr sehr geholfen, meint sie. Vor allem für ihr jetziges Leben.
Also wenn das nicht weggegangen wäre, ich glaube, dann hätte ich mich auch umgebracht. Diese Verfolgungswahn, der hätte mich umgebracht. Ich habe gedacht, ich sterbe mit 19. Mhm. Und jetzt bin ich 50 geworden und jetzt bin ich 58. Schätzchen. Jeder Tag, den ich jetzt nach meinem 19. Lebensjahr gelebt habe, ist gut. Und egal, was kommt.
Überlebt in der Landshut. Studenten treffen 40 Jahre danach eine damals 19-jährige Passagierin von Hans Rubinich.